Predigttext zwei Verse als Hinführung und Schriftlesung. Wir haben ja gerade die Predigtreihe zum Timotheusbrief und Harald Binder wird uns heute in die Personalentscheidungen in Gottes Gemeinde mit hineinnehmen und ob und was das für uns heute wohl für Herausforderungen sind. Ich lese aus dem dritten Timotheus, nein, sag's mir nochmal. 1. Timotheus 3, sorry. Ich habe es nicht explizit aufgeschrieben. Die Verse 14 und 15 aus der Luther-Übersetzung. Die Predigt wird auf Grundlage einer anderen Übersetzung nachher sein. Solches schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn es sich aber verzögert, dass du wissest, wie man wandeln soll in dem Hause Gottes. Welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes? Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Ich bete noch kurz.
Ich möchte uns das gesamte dritte Kapitel vorlesen und weil das ein bisschen trocken ist, habe ich es auch auf Folie, dann kann man mitlesen. Ich habe hier als Übersetzung die neue Genfer Übersetzung gewählt. Paulus schreibt an Timotheus, es heißt, das ist ein wahres Wort. Wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliches Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Gewalttätigkeit neigen. Muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Auch die Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Auf das, was sie sagen, muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig viel Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, und sich ein reines Gewissen bewahren. Im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden. Und nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird. Auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Sie dürfen nicht klatschsüchtig sein, sondern sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Ein Diakon muss seiner Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. Wer ein diakonisches Amt ausübt, wie es sein soll, erwirbt sich damit ein hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf jedes, jetzt muss ich gucken, hier habe ich einen Schreibfehler bei mir, kann im Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zuversicht auftreten. Lieber Timotheus, das haben wir eben schon von Luther gehört, lieber Timotheus, ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Und wie groß ist diese Wahrheit? Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet? Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist und der den Engeln erschien in seiner Macht. Er wurde verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Lesen, beim Zuhören. Nicht so der Hit, der Text. Da kann man sich, wenn man eine Woche über diesem Text brütet und überlegt, was soll man da am Sonntag dazu sagen, da gibt es manche unangenehme Minuten, die man da am Schreibtisch verbringt. Und vielleicht einfach als kleiner Hinweis, wenn euch das nächste Mal einfällt, was ihr an eurem Prediger auszusetzen habt und was er schon alles für Murks gemacht hat, dann denkt doch einfach auch mal dran, vielleicht sitzt er gerade über einem solchen Text und habt Erbarmen mit ihm und betet für ihn, dass ihm dazu was halbwegs Vernünftiges einfällt. Ich habe die Gedanken, die wir jetzt versuchen wollen nachzudenken, überschrieben mit dem Titel Personalentscheidungen in Gottes Gemeinde. Und das kennt der eine oder andere aus eigener Erfahrung. Personalentscheidungen sind von allerhöchster Bedeutung. Das kann nicht nur die Abteilung, das kann den gesamten Betrieb nachhaltig, positiv oder negativ beeinflussen, wenn die Personalentscheidungen klug oder weniger klug, gut oder schlecht ausfallen. Und jeder, der schon einmal involviert war in diesen Entscheidungsprozess, weiß, wie limitiert die Informationen sind, die man hat. Und wie man weiß, wie weitreichend die Entscheidung ist, die man zu treffen hat. Und wie wenig genau man eigentlich abschätzen kann, was daraus wird. Und genau das ist Paulus bewusst. Und um diesen Text, den Hintergrund etwas erfassen zu können, wollen wir uns noch einmal kurz verdeutlichen. Paulus ist nicht Gemeindebauer in einer Kirche, die eine jahrhundertelange Tradition hinter sich hat. Da weiß niemand, wie Kirche funktioniert. Die gibt's noch gar nicht. Die ist erst gerade im Entstehen. Und die Menschen, die Jesus kennen, die Jesus nachfolgen, das sind Menschen, die sind nach ihrer Kultur, die sind gesellschaftlich als Juden aufgewachsen. Die wissen, wie in der Synagoge der Gottesdienst abläuft. Und die ersten Christen haben ganz selbstverständlich versucht, sich in die Synagoge einzugliedern, sich da dran zu hängen. Und das ging komplett schief, ganz schnell, komplett schief. Und jetzt ist Paulus vor der Herausforderung, Kirche zu entwerfen. Ganz konkret, ganz praktisch. Da weiß noch niemand, wie das geht. Und deshalb schreibt er so einen für uns heute so trocken anmutenden Text. Seinem jungen Mitarbeiter, dem Timotheus. Timotheus, wir brauchen in der Kirche, die wir aufbauen, wir brauchen, im Griechischen steht hier, Episkopos. Wir brauchen Aufseher. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an seine Schulzeit. Als ich Schüler war, da gab es in manchen Klassenzimmern so riesige Apparate, da konnte man ein Buch einspannen und konnte dann ein Bild an die Tafel werfen. Dieses Monstrum nannte man ein Episkop. Heute wird das alles digital gemacht, da muss der Lehrer nur noch das Buch auf seinen Schreibtisch legen und den Lesekopf drüber halten und das wird digitalisiert und über den Beamer an die Tafel geworfen. Das ist ein Episkop, ein Episkopos, der von oben drauf schaut, ein Aufseher. Und Paulus sagt, das brauchen wir. Wir brauchen Aufseher in den Gemeinden. Und etwas, was er sofort sagt, ist, das ist ein Amt, eine Aufgabe. Wer danach strebt, wer das will, wer das übernehmen will, der begehrt, so übersetzt das die Elberfelder Übersetzung, der begehrt ein schönes Werk. Also Paulus sagt, das ist gut, weil er sagt, ich will das machen, das ist gut. Und jetzt sagt Paulus, lieber Timotheus, ich schreibe dir ein paar Kriterien. Ich schreibe dir so ein paar, eine kleine Liste, der kannst du entlang gehen, wenn du jetzt die Leute vor dir hast, die sagen, ich will das machen. Wo du einfach mal mit denen das Bewerbungsgespräch führen kannst. Und diese Liste, die Paulus hier schreibt, die geht zunächst einmal in Vers 3 und 4 oder Vers 2 und 3 geht es um den persönlichen Charakter dieses Menschen. Und da schreibt Paulus, ich lese mal nach der Elberfelder, der Aufseher muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern und nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. So viel sagt er zu seinem persönlichen Charakter, ich glaube, das muss man gar nicht übersetzen. Im Grunde genommen wissen wir, was damit gemeint ist. Paulus sagt, das erwarte ich von jemand. Achte darauf, Timotheus, dass die Menschen, denen man dieses Aufseheramt überträgt, dass sie vom Charakter her diesen Kriterien genügen. Aber das ist nicht alles. Paulus sagt, neben dem persönlichen Charakter, achte auch auf das, was bekannt ist aus ihrem Privaten. Hinter der Tür, wie sie privat sind. Die neue Genfer Übersetzung hat übersetzt, Vers 4, er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. In Vers 5 taucht dann in manchen alten Texten auf, oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, um die eigene Familie sich zu kümmern? Und dann kommen als weitere Kriterien beim Amt des Aufsehers dazu, dass Paulus sagt, pass auf, Timotheus, dass es kein, wie hat das die neue Genfer Übersetzung? Er darf nicht erst kurze Zeit zum Glauben gekommen sein. Die Elberfelder Übersetzung schreibt, übersetzt diesen Vers, es darf kein Neubekehrter sein. Im Griechischen steht hier ein interessantes Wort, Neophytos. Phytos ist die Pflanze, keine neue Pflanze, nicht kein Setzling. Übertragen, sondern guck, dass man sehen kann, beurteilen kann, wächst der an? Tut der? Und dann kommt zum Letzten noch, dass Paulus sagt, achte auch darauf, wie die öffentliche Einschätzung dieser Person ist. Ob der von den Menschen, die gar nicht zur Gemeinde gehören, wie der da eingeschätzt wird. Dass er einen guten Leumund hat, könnte man sagen. Interessant ist, dass diese beiden Aspekte, nämlich, dass der Aufseher kein Neubekehrter sein soll und dass das öffentliche Zeugnis gut sein soll. Das begründet Paulus mit dem Gedanken, wenn das nicht der Fall ist, ist das für die Gemeinde insofern schlimm, als dass das ein Angriffspunkt für den Teufel ist. Für die Person selber und dadurch, dass er eine Aufsichtsfunktion hat für die ganze Gemeinde. Interessant ist auch, bei diesen Aufsehern, da geht es, das wird in anderen Briefen benutzt Paulus das quasi synonym, gleichbedeutend, wenn er von Ältesten spricht, diese Aufseher. Interessant ist, was Paulus, wenn er dem Timotheus sagt, auf was musst du achten, wenn es darum geht, die Aufseher zu bestimmen. Interessant ist, was er nicht sagt. Wie viele Fragen würden wir stellen, ja Paulus, und wie machen wir es dann, was für Noten braucht er? Muss das ein Manager sein? Muss der Bibelschule haben? Ich halte das für sehr interessant, wie viel Paulus offen lässt. Wo Paulus offensichtlich dem Timotheus und den Mitarbeitern vor Ort zutraut. Ihr habt den Geist Gottes, ihr habt Lebenserfahrung. Macht das klug. Ich muss euch nicht ein Rezept Schritt für Schritt vorweisen. Aber umso mehr achtet darauf. Ich habe uns am Eingang gesagt, die Herausforderung für Paulus ist, er soll Gemeinde strukturell konzipieren, will seinem jungen Mitarbeiter Timotheus dabei helfen. Und dabei kommen dann so formal anmutende Texte zustande, die wir am liebsten einfach umblättern weiter, bis wieder was Spannendes kommt. In der Vorbereitung ist mir gekommen der Gedanke oder die Frage, Wir sind natürlich in einer anderen Situation als Gemeinde. Wir können auf eine lange Tradition zurückblicken. Wir wissen, wie Gemeinde funktioniert. Ist das wahr? Haben wir deshalb solche Richtlinien, solche Leitlinien nicht mehr nötig? Wisst ihr, mir ist eingefallen, wir sind in einer anderen Situation und doch haben wir ganz ähnliche Herausforderungen. Wir sind in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur durch eine nachhaltig wirksame Phase der Aufklärung gegangen. Die Postmoderne hat ihre Spuren auch in uns als Gemeinde hinterlassen. Und wir glauben schon zu wissen, wie das zu tun und zu machen ist. Aber sind unsere Maßstäbe, sind unsere Leitlinien biblisch? Und das wird die Herausforderung bleiben für Gemeinde, wenn sie Gottes Gemeinde bleiben will. Dass sie sich immer und immer wieder neu rückbesinnt auf das, was an Ordnungspunkten gegeben ist. Nicht um festzustellen, wir können das heute alles anders sehen. Natürlich können wir das. Aber wir sollten sorgsam darauf achten, wo wir in der Gefahr stehen, fromme Gemeinde nach unserem Gutdünken zu sein und nicht mehr biblische Gemeinde. Paulus spricht in dem nächsten Abschnitt, Vers 8 bis Vers 13, einen weiteren Dienstbereich an. Die Diakone. Wir würden das übersetzen, dieses Wort Diakonos, würden wir übersetzen mit Diener. Ich weiß nicht, was das bei euch für einen Ruf hat, was das auslöst in eurem Denken, wenn wir dieses Wort Diener, Diakon hören. Aber vielleicht können wir so als Orientierung uns einfach mal daran erinnern, dass Jesus in Matthäus 20 sagt, als seine Jünger sich gerade darüber unterhalten, Jesus hat gesagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem, dort werde ich gekreuzigt und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und die seiner Nachfolger, mit die den Mund am weitesten aufgerissen haben, haben unmittelbar darauf nichts Wichtigeres zu tun, als darüber zu streiten, wer ist der Größte. Wer ist der Größte, wenn es jetzt bei Jesus richtig losgeht? Wer ist der Größte im Reich Gottes? Und am Ende dieses Gesprächs sagt Jesus, ich bin gekommen, um euer Diakon zu sein. Und das mache ich, indem ich für euch ans Kreuz gehe. Der Diener, der Diakon, hat sein Vorbild an Jesus selber. Und auch Sie, für Sie gibt es so eine Liste fürs Bewerbungsgespräch. Auch bei Ihnen geht es zunächst um den persönlichen Charakter. Die Diener sollen, so übersetzt die Elberfelder, ist in der Elberfelder Übersetzung übersetzt, sollen ehrbar sein, nicht doppelzüngig. Die Indianer würden sagen, nicht mit gespaltener Zunge zu reden, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Auch an sie werden charakterliche Kriterien erhoben. Und dann schreibt Paulus dem Timotheus, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Das war ihm schon zu Beginn des Timotheusbriefs ganz wichtig. Der Glaube hat etwas Geheimnisvolles. Der Glaube ist nicht das, was ihr schon alles verstanden habt, sondern Glaube ist etwas, was Gott in dir ermöglicht hat, was Gott dir geschenkt hat, hat etwas Geheimnisvolles und ist verknüpft mit dem, was wir Gewissen nennen. Und Paulus schreibt dem Timotheus schon am Anfang des Briefes, das gehört zusammen. Und der Glaube ist etwas, was mein Gewissen prägt. Das Feintuning im Gewissen immer wieder justiert. Diakone, Diener sollen Menschen sein, die das Geheimnis des Glaubens bewahren und dabei ein reines Gewissen haben. Dann schreibt Paulus dem Timotheus, die Diakone, die sollen erprobt werden, die sollen eine Testphase durchlaufen. Und wenn die okay ist, dann setzt sie ein. Der nächste Vers ist, da ist interessant, verschiedene Übersetzungen zu lesen. Hier ist schon eine Interpretation mit drin. Dasselbe gilt für die Frauen. Ich würde auch für diese Auslegung tendieren. Aber es gibt Übersetzungen, die sagen, das sind die Frauen der Diakone, die hier gemeint sind. Also, das steht nicht da. Es steht einfach, stehen die Frauen da. Und klar ist, wenn wir den biblischen Befund haben, Frauen, die dienen, das gab es schon bei Jesus, ganz selbstverständlich waren die dabei. Unterm Kreuz steht ausdrücklich die Frauen, die Jesus, die Diakone Jesus, von Jesus waren. Also ich würde auch klar für diese Interpretation, aber die reine Übersetzung sagt es nicht ganz klar. Die Frauen, die als Diakone eingeführt, eingesetzt werden, auch ihr Leben, so übersetzt die neue Genfer Übersetzung, muss glaubwürdig halt, dürfen nicht klatschsüchtig sein, sondern sie sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Für die Diakone wird auch ihr Privatleben angeschaut. Auch bei ihnen soll es zu Hause ordentlich zugehen, der Frau treu sein, in vorbildlicher Weise die Kinder erziehen und sich um die Familie kümmern. Und dann sagt Paulus sehr deutlich, wie schon beim Aufseheramt, wer ein diakonisches Amt ausübt, also wer das macht, die erwerben sich eine schöne Stufe, einen guten Rang und mit viel Freimütigkeit im Glauben, der in Jesus Christus ist. Also das ist etwas Positives, etwas, was zu loben ist, wer das macht. Paulus schließt dieses Kapitel 3 mit einem dritten Gedanken, wo er darauf zu sprechen kommt, worum geht's überhaupt? Es geht nicht um die wenigen, die hier ihre Bewerbung abgeben, sondern es geht um die Gemeinde. Und da schreibt Paulus, nachdem er dem Timotheus noch ein paar persönliche Zeilen schreibt, ich schreibe dir das, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. All diese Ämter sind überhaupt nicht von Paulus in der Perspektive Gemeindekarriere gesehen, sondern sind in der Perspektive gesehen der Gemeinde, um die geht's. Und die Gemeinde, sagt er, das ist die Institution, die die Wahrheit repräsentiert, die Jesus groß macht. Jesus sagt von sich im Johannesevangelium, ich bin die Wahrheit. Und wenn Paulus hier schreibt, die Gemeinde, das ist die Stütze der Pfeiler und die Basis der Wahrheit. Das ist das, wo die Wahrheit ausgestellt ist, wo sie präsentiert wird. Und dann kommt dieser kunstvoll formulierte Text, das kommt hier in der Neuer Genfer Übersetzung, da können wir eher verstehen, was damit gemeint ist, aber der Text im Griechischen ist ein sehr poetisch verkürzter, ausformulierter Text. Die Elberfelder übersetzt das so, diese Gerechtigkeit, diese Wahrheit Gottes, sie ist ein großes Geheimnis. Er geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Da ist in kurzer, poetischer, verdichteter Form noch einmal deutlich gemacht, wer dieser Jesus ist. Fleisch geworden, Mensch wie wir. Gerechtfertigt im Geist, Gott hat in der Taufe, diese Taube ist herabgekommen und Gott hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Gesehen von den Engeln, gepredigt der ganzen Welt, allen Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Zugegeben, ein etwas trockener und gewöhnungsbedürftiger Text. Aber sollten wir ihn vielleicht nicht sehr viel persönlicher lesen und verstehen, als es sich zunächst nahelegt? Denn erinnern wir uns einfach daran, Gemeinde Gottes, das sind Menschen, die miteinander hinter Jesus hergehen. Das ist nicht ein Trupp von Leuten, die einfach still in ihren Stühlen sitzen und je nachdem den Daumen heben oder senken. Das ist nicht Gemeinde. Sondern als Gemeinde sind wir herausgefordert, so wie Paulus sagt, genau diese Ämter zu wollen. Das ist erstrebenswert. Und dort, wo du jetzt beim Zuhören vielleicht erschrocken bist und denkst, oh, naja, da muss ich vielleicht noch mal in den Trainingsraum. Dann mach das. Nimm dir das nicht nur hier kurz vor und vergess das wieder, wenn du zur Tür rausgehst, sondern mach das. Weil du bist gefragt als jemand, der in dieser Gemeinde dabei ist. Weil diese Gemeinde mittelfristig, ja sogar kurzfristig, weder ohne Aufseher noch ohne Diakone lebens- und arbeitsfähig ist. Sie kann ohne das nicht sein. Lesen wir diesen Text, lassen wir ihn, halten wir das aus, ihn ranzulassen an mich selber. Ich habe heute mit Absicht ein rotes Hemd angezogen, dann sieht man den roten Kopf nicht so leicht. Das trifft einen natürlich auch in der Vorbereitung, ja? Wenn man jetzt weit über 20 Jahre in der Gemeindeleitung war und wenn man diese Liste liest, an manchen Dingen denkt, wenn die wüssten. Und vielleicht weiß es ja auch mancher. Aber ich würde euch gern ermutigen mit dieser Predigt, lest das nicht als irgendeinen trockenen Text, sondern haltet das aus, dass er euch vor euch steht, so wie das jetzt hier wirklich der Fall ist, und euch etwas an die Hand gibt, was Paulus gemeint hat, was wesentlich ist. Und wir haben darüber das kurz angedeutet, er hat eine ganze Menge nicht geschrieben. Da ist noch viel, viel Freiheit. Aber ein paar Dinge waren Paulus wichtig. Machen wir es uns nicht zu leicht und sagen, das kann man heute so nicht mehr sehen. Paulus war das damals wichtig und wir sollten sehr sorgfältig prüfen, wie wir mit diesen Kriterien heute umgehen wollen. Es geht am Ende um die Gemeinde, dass sie ihren Auftrag erfüllen kann, dass sie Gott groß macht in der Welt, glaubwürdig groß macht in der Welt. Amen.